Jo. Läuft. Läuft bei dir auch? Ja, dann machen wir hier ein bisschen dichter. Hier so. Super. Wir sind ein bisschen eilig heute, wa?
Ja, noch keine Zeit.
Keine Armut bekommen.
Das sowieso nicht. Ich war noch nicht zu Hause. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
129.
So ist es. Herzlich willkommen.
Guten
und
Abend.
Und zwar nicht nur herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch herzlich willkommen EW742 hier in der Mitte zwischen den Mikrofonen im Zwischen den Küchenstudio.
Mann, so für eine Ansage. Ist es. Ja, genau. Herzlich willkommen zurück, freut mich, bei euch zu sein.
Ja, du bist ja Kollege geworden, ne? So unmerklich. Irgendwann ganz heimlich taucht auf einmal diese Seite auf und so der Tipp, ach, hört doch mal.
Ja, zwei sind noch auf der Platte und nicht so regelmäßig wie ihr. Insofern, ganz kleines Projekt.
Womit bist du unterwegs hier technisch?
Zoom H2.
Ah, also ganz vertrautes Gefühl, der zusammen
ganz mit dem genau. Gerät hier ich vor dir. Ich komme mit ihm klar, ist alles gut.
Also wie gesagt, ich hatte ja riesen Spaß bei deinen Podcasts und ich habe auch immer geguckt, ob ich vielleicht den falschen Feed-Link habe, weil gar nichts Neues nachkam. Resonanz war ja auch positiv am Anfang, ne? Die ersten Kommentare, die
genau.
waren ja auch
genau.
alle. Aber es ergab sich nicht.
Doch, es gibt jetzt einen zum Thema Segeln, also ich nehme euch mit auf eine Regatta beim nächsten Mal und der zweite ist einfach nur so Laber-Podcast, um die Themen aufzunehmen, die sich so ergeben haben. Bei mir.
Und warum jetzt genau sind die noch nicht online?
Ich habe die Plattform gewechselt, bin vom Windows weg zum Mac vollständig, sowohl mit dem PC als auch oder mit dem Rechner vielmehr, als auch mit dem Telefon. Und dann gibt es halt ein bisschen Umgewöhnungszeit, gucken, wie die anderen Werkzeuge funktionieren. Und deswegen einfach, und da gab es auch noch andere Sachen, die wichtig waren im Privatleben. Und insofern ist Podcast einfach hinten dran. Ich bin da nicht so professionell wie ihr Jungs, meine Herren.
Das fängt ja gut an hier. Das ist kein Problem. Wir haben ja dieses schmiedeeiserne Gestell für die
ganz hervorragend.
Für das H2. Dadurch kannst du gegen den Tisch poltern, wie du willst.
Ich mach's trotzdem nicht wieder.
Da passiert gar nichts.
Ganz hervorragend.
Gibt's eigentlich schon einen Segel-Cache? Also einen Cache, der explizit irgendwie mit Segelwissen oder Segelhintergründen oder so arbeitet?
Meines Wissens nicht, aber ich meine, gibt ja irgendwie 150.000 Dosen in Deutschland.
Ja, aber du als Segler und ja wirklich auch nicht auch Kenner der Szene.
Ja, aber ich segle ja nicht überall. Also ich habe nur neulich im letzten Jahr war ich in Brandenburg segeln und bin halt da an einen Cache rangesegelt. Der war halt an so einem an so einer Leuchtbarke und da konnte man eben ransegeln. Und in Berlin gibt es einen Nachtcache, da gibt es eben quasi die Befeuerung der Schifffahrtslinie. Und den habe ich halt über den anderen Weg gelöst, habe mir einfach die Seekarte genommen, habe eben das Lineal draufgelegt und dann hatte ich eben auch die Koordinaten. Also letztendlich sollte man über zwei Feuer peilen, hatte dann eben zwei grüne Lichter, die man in der Nacht sieht, die eben für die Schiffe die Linie vorgeben, wo sie langfahren dürfen. Na gut, wenn man die Seekarte aus der Schubkarre ziehen kann und dann einfach nur das Lineal drauflegt und dann das Geodreieck verschiebt, dann hat man auch den Punkt, wo man dann die Dose findet. Also vielleicht einen Umweg, um den Nachtcache zum Tagcache zu machen, aber ansonsten kann es gut sein, dass es irgendwo an der Küste, ich sag mal jetzt Nordsee oder Ostsee, irgendwelche Segelcaches gibt. Könnt ihr mir gut vorstellen, in Kiel, zum Beispiel in der Kieler Förde, ist mittendrin der Leuchtturm, dass man da eben sich eine Dose abholen kann. Aber da kann man sicherlich auch mit dem Paddelboot hinfahren oder mit dem Motorboot.
Das zweite Expertentum, das ich dir zuschreibe, dass die ganz alten Hörer erinnern sich, bei unserer ersten Begegnung war das ja schon so, war das ja auch Thema, sind die Letterboxen.
Ja.
Wo steht der Zähler im Moment?
83. Wie 83 Letterboxen und das war meine tausendste Box überhaupt. Also kleine Statistik am Rande, wurde mir netterweise von meinem Mitcacher aus dem Heimatort gelegt, hat mich auch riesig drüber gefreut. Hat aber auch den anderen Effekt gehabt, also der hat mir den gelegt, da war ich so bei einem Stand von 980. Und dann dachte ich mir, oh, 20 Dosen, dafür brauche ich normalerweise einen Monat, um die 20 Dosen einzusammeln. Und ja, hat er so ein bisschen auch zurecht geschmollt, weil ich mich da falsch ausgedrückt habe. Und dann hat er gesagt, gib mal jetzt Gas, oder dann eben am 4.9. ist für alle dann der FDF freigegeben. Und dann habe ich es gerade so geschafft, zum 4.9. Und habe aber dann beim Einsammeln der Dosen auch über diese Statistik nachgedacht und habe so überlegt, was zählt denn jetzt eigentlich als 1000 Dosen? Weil es gab OC-Onlys, es gibt Boxen außerhalb dieser ganzen Geocaching-Plattform, zum Beispiel Letterboxing-Plattform gibt es welche. Mhm. Dann gibt es welche, wo ich Dosen gefunden habe, die nie veröffentlicht wurden. Einfach aus Stationskonflikt, man ist einfach auf die Dose gestoßen Und sagte, gut, ich logge die jetzt erstmal, keine Ahnung, ob ich die, also loggen im Logbuch und keine Ahnung, ob ich die jeweils online loggen kann. Und letztendlich habe ich mich dann geeinigt, dann gab es noch Loglöschungen, wo mir dann also ein Berliner Cacher Logs gelöscht hat. Und dann fragt man sich irgendwann, was sind jetzt eigentlich 1000 Dosen? Habe mich dann mit mir selbst geeinigt, habe gesagt, wir nehmen jetzt einfach die Zahl, die bei gc.com steht. Letztendlich ist ja eh egal. Man hat den Spaß dabei.
Dann ist es also bei dir ein bisschen wie bei unseren Podcasts, zwar aber. Mhm. Wir sind ja auch eigentlich bei 129, haben wir heute abgehakt, aber wenn wir alle Dateien auf dem Server zählen, sind das ja durchaus ein paar mehr, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Das sind ungezählt.
Aber du hast
wir hatten neulich mal
wie viele Gig es sind, oder?
Wie viele Gigabyte? Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es war
erschreckend. Über 200 Seiten schon, oder?
Ja.
Über 200 Ausgaben?
Ja.
Ich glaube nicht.
Doch. Doch, wir hatten mal eine Phase mit extrem vielen Buchstaben
dran. Ne? Ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal hier war, hatten wir A, B, C, D. Da ging es um den Fotowettbewerb und wir haben immer die Punkte vergessen, die wichtig waren. Da habe ich gesagt, Jungs, Einspruch und dann nochmal ran.
Das war bestimmt so geplant.
Nee, ist klar.
Genau, nee, denke ich schon, haben wir. Ja, hier liegt eine Menge Prüll noch auf dem Tisch.
Süß, ne? Jetzt siehst du es ja endlich mal in live.
Ja. Ja, probier doch mal auf.
Habe ich schon. Passt mir nicht auf den Koppel. Also, kurz, die nicht ganz so alten Hörer erinnern sich, im vergangenen Podcast ist ein Bild gepostet worden zum Podcast. Drauf ein weißer Zettel, auf den zwei gestrickte Accessoires geklebt sind. Das eine ein Söckchen für ABBA, das andere ein Mützchen für mich, weil ja jetzt mit den fehlenden Haaren sozusagen auch wieder die Kälte an meinen Kopf kommt. Das Ganze von Lilith 1968, glaube ich, war die Zahl dahinter, ne? Bis ich mir EW 742 gemerkt habe. Das hat auch lange gedauert.
Respekt, du hast es geschafft.
Jetzt noch JR. Jetzt noch JR.
JR489.
Oh, super. Ja, wer selbst Nummern im Namen hat, der kann sowas.
Ja,
warte mal, genau. Leistungskurs.
Also, ich habe letztes Mal schon gelobt. Liebe Monique, vielen Dank. Ich bin begeistert. Die Geste zählt. Das stimmt. Die Geste ist toll. Das hilft uns auch so ein bisschen in der Zeit jetzt vor Bremen, dass wir keine kalten Füße bekommen, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und so weiter. Ganz viele Bilder jetzt gerade im Kopf. Egal, vielen Dank. Das ist sehr, sehr nett. Und ich kann es ja immer nicht glauben, dass man sowas tatsächlich selber mit der Hand herstellen kann, weil ich kann sowas im Leben nicht.
Vor allem mit was für einem Affenzahn. Es war so, wir hatten irgendwie rumgetwittert so ein bisschen und das mit den Haaren wurde bekannt und dann muss der Sandmann wohl eine Mütze kriegen und irgendwie wenige Tweets später hieß es dann Mütze fertig. Mhm. War ich natürlich baff.
Ja, nicht schlecht. Sehr cool. Ja, hier liegt noch mehr Zeug rum auf dem Tisch.
Unmengen.
Mehr Zeug.
Unmengen. Wir haben so viel Zeug gesammelt über die Zeit. Gucke mal, das sind meine neuen Begleiter beim Fahrradfahren. Das sind Kopfhörer, die mit Bluetooth von meinem iPhone befeuert werden. Deshalb sozusagen beim Kopfwenden nicht mehr so kabelgebunden irgendwie sich vom Ohr reißen. Und sie waren gar nicht teuer. Das ist eigentlich das Beeindruckendste dabei.
Mit Telefonfunktion?
Mit Telefonfunktion natürlich und mit einem, wie ich finde, völlig ausreichenden Klang. Akkuleistung ist prima, also ich etwa so eine Arbeitswoche halten sie durch. Arbeitsweg dauert immer etwa 20 bis 30 Minuten.
Du meinst jetzt die Akkuleistung der Kopfhörer, nicht vom iPhone?
Ja, da hat ja Steve Jobs uns endlich wieder das kabelgebundene Telefon gebracht.
Genau.
Ja, das ist ja eigentlich, nee. Hier ist es so, also wie gesagt, am Tag laufen die etwa eine Stunde. Und das macht er durchaus fünf Tage mit. Das funktioniert gut. Ansonsten kannst du sie an jedem Rechner laden. Das ist auch ein großer Vorteil. Lassen sich lustig zusammenklappen. Absolut praktisch. Und drauf gekommen bin ich, weil Schweri, als er hier in Schwerin war, er heißt ja auch Schwerin, als er hier war cashen, hat er die mal mitgebracht. Und das ist ja immer dann doch das Beste, wenn man sie mal ausprobieren kann, wenn man einfach mal merkt, so klingt, so sieht's aus, so hängt's an den Ohren. Die lohnt sich. Also mittlerweile ist Bluetooth dann doch offensichtlich so weit, dass es jeweils, wenn man nicht Hi-Fi-Sound der Extraklasse erwartet, absolut tauglich ist. Bin sehr begeistert. Kann ich nur empfehlen.
Und es liegt hier noch ein Gerät rum.
Ja, aber da muss ich den Hörern nichts mehr erzählen. Das habe ich ihnen letztes Mal erzählt.
Ja, aber hast du mal ein Foto dazu gemacht? Du hast ja nur die auf deinem, komischerweise nur deinem beregneten Dach gemacht.
Ja, dass da jemand drauf gekommen ist, war echt, weißt du? Wir haben uns so viel Mühe gegeben, da so Outdoor-Situationen herzustellen, dann sagt jemand, das Nachbarauto ist überhaupt nicht beregnet.
Ja, das ist ja so das Problem, wenn du nachher wenn dir in der Hand das Lockbier explodiert, ne? Das ganze Auto oben voll gesaut und dann, ach egal, das trocknet schon wieder, klebt nur ein bisschen.
Nee, ich glaube, die Fotos auf dem Dach zusammen mit den Produktfotos, die Lawrence selber auf der Seite bietet, geben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Sie sehen bei Lawrence, sehen die Geräte, finde ich, auf den Produktfotos deutlich kleiner aus und deutlich handlicher. Es ist schon Knochen. Ja. Es ist schon ein viereckiger Brocken in 60er Größe ungefähr.
Genau, größer als das E-Trix.
Ja, auf alle Fälle. Hat ja aber auch Touchscreen und Knopfbedienung.
Was ich aber in der Situation dann uneinheitlich finde. Also wenn, entweder oder.
Nee, eigentlich nicht.
Ich finde beides eigentlich ganz gut.
Sommer Touchscreen, weil fingerfrei, Winterknöpfe, weil Handschuh an.
Ja, aber ist ja nicht die Bedienung inkonsequent zu sagen, entweder oder?
Nee, es geht ja immer beides. Also du kannst alle Funktionen mit allen Knöpfen jeweils erreichen.
Okay.
Nee, das geht schon. Du kanntest Lawrence, ne? Aus dem anderen
Sektor. Ja, aber aus dem Segelsektor und wie gesagt, hab's vorhin schon gesagt, bin damit nicht zufrieden, dass man manche Funktionen sehr versteckt erreichen will und gerade so Wassertiefe unterm Kiel ist gerade so in der Kieler Förde oder in anderen Gewässern schon entscheidend. Und wenn man da irgendwie erst in den Tiefen des Menüs suchen muss, dann ist mir so eine Direktfunktion so nach dem Motto jetzt Wassertiefe zeigen und gegebenenfalls auch einen entsprechenden Alarm einstellen viel wichtiger als irgendwelche anderen Funktionen. Und das fand ich da auf dem Schiff irgendwie oder mit dem Gerät von Lawrence relativ kompliziert.
Und das bieten aber Mitbewerber. Solche Funktionen.
Ja, oder da klickt man halt eine Taste und sagt eben Alarmtiefe und dann sagt man einfach 2 Meter und dann ist gut. Und dann fängt er dann an zu piepen, wenn man die erreicht hat und dann.
Das basiert dann auf eingespeicherten Daten. Also sozusagen, der hat mit den Karten, nee, hat der sozusagen.
Nee, der misst halt ständig. Du hast halt einen Sensor unterm Schiff.
Der misst.
Du hast einen Sensor unterm Schiff und dann macht der Ultraschall.
Typischer Fischfinder.
Ach so, dann, ich wollte gerade sagen, aber das ist dann andere Technologie. Also das ist dann, was ist das, Ultraschall?
Echolot. Echolot, ganz gut.
Ah, okay, davon habe ich gehört. Ich habe so ein Kinderbuch gehabt. Da war der Held des Kinderbuches mit der Wasserschutzpolizei unterwegs. Und da wurde gleichzeitig auch Echolot und all so ein Kram erklärt.
Ganz genau. Und da ist eigentlich, glaube ich, auch der Ursprung der Firma Lawrence aus diesem maritimen Sektor, wo sie dann, also ich sag mal, da geht es ja nicht nur um Wassertiefe, sondern auch Geschwindigkeit, Windmesser und natürlich auch Kartenfunktionalität, dass das dann alles verknüpft wird. Da gibt es dann Bussysteme, die dann auf den Schiffen tatsächlich landen und diese Geräte miteinander verknüpfen, sodass dann letztendlich alles auf einem Gerät angezeigt werden kann. Aber wie gesagt, Menüführung fand ich bei den Lawrence-Geräten nicht so praktisch wie bei anderen Geräten, die ich da auf den Schiffen gesehen habe.
Das war ja
auch mein. Ich kenne das auch von Schwiegervater vom Boot, der hat dann halt auch so einen Fischfinder und die gibt es ja tatsächlich irgendwie so in doppelter iPad-Größe dann. Und ich glaube sogar, dass Lawrence auch die so größere Fähren, ich will nicht sagen Kreuzfahrtschiffe, weil das weiß ich nicht genau, aber ich glaube auch größere Schiffe mit sowas ausstattet, wo du richtig dann so Mörder-Displays hast mit so nah und hast du nicht gesehen irgendwie.
Also wie gesagt, man kann da wirklich Radardaten übereinander legen, etc. Das geht alles ganz hervorragend.
Ich finde es sehr gut irgendwie, das belebt ja auch wieder so ein bisschen mal das Geschäft, ne? Mit so ein paar neue Sachen. Also da drüben liegt ja auch noch so ein Magellan, was nochmal irgendwie ein ganz anderer Schnack ist.
Also das finde ich ganz knuffig, das finde ich irgendwie.
Das ist es auch. Also das ist
eindeutig ein Einsteigergerät, ne? Also sozusagen.
Und es ist super praktisch für Kinder, ne? Weil das ist auch für eine kleine Hand relativ gut zu halten. Also wenn ich an unser 60er denke, das ist ja dann schon ein Klopper in der Hand, ne? Und das 62er jetzt ist ja sehr, sehr bauähnlich. Und diese Geschichte hier, dieses kleine Magellan Explorist GC, um mal den vollen Namen zu nennen, das ist wirklich so ein kleiner Handschmeichler, wie es in diesen Räumen immer heißt. Und für Kinder auch ziemlich gut zu bedienen, weil es eine sehr einfache Oberfläche auch hat. Das ist ja auch mal noch so ein Punkt, ne? Wo du dich, wenn du dich durch 20 Menüs klicken musst, ist es irgendwann nicht mehr so richtig feierlich. Aber das ist hier ganz gut gelöst, finde ich. Was natürlich ein Nachteil ist, auch bei diesen immer integrierten Geräten, ist halt die GPS-Antenne dann, ne? Also ich war am Wochenende mit dem 62er unterwegs. Ich war begeistert, also mit welcher Genauigkeit du da arbeiten kannst. Das ist bei dem Explorist ein bisschen nachteilig, wenn du da irgendwo im Wald stehst. Das ist nicht mehr ganz so brillant und zum Teil verliert er dann auch gerne mal den Kontakt und ja, das ist immer so für und wieder. Also so für über den Acker laufen und freie Sichtverbindung zum Himmel ist es wunderbar. So wie es ein bisschen bedeckt wird, hatte ich so meine Schwierigkeiten damit.
Da du es jetzt nur leicht anteaserst, vermute ich mal, einen ausführlichen Bericht werde ich kriegen.
Na, wir beide, du kriegst es ja auch noch zum Test. Also so wie das Explorist gerade bei dir rumliegt, liegt dann auch bald noch das Garmin daneben.
Juhu.
Das haben wir ja noch ein bisschen. Und ja, ich bin schlichtweg begeistert, muss ich ganz einfach mal sagen. Also ich habe es jetzt noch nicht so intensiv getestet. Wir waren am Sonnabend und am Sonntag ein bisschen damit unterwegs. Aber das ist schon ein sehr anständiges Gerät geworden. Also von der Menüführung finde ich persönlich klassen besser als das 60er war. Ein paar Dinge stören mich trotzdem nach wie vor noch. Da bin ich gespannt, wie du das nachher einschätzt, ob das nur eine senile Wahrnehmung von mir ist oder ob das in der Tat irgendwie noch ein bisschen umständlich ist. Aber das ist schon sehr fein, muss man ganz einfach so sagen.
Ich bin auch mordsmäßig gespannt, ob es in meine Fahrradhalterung passt.
Nee, weil das hinten so ein Ding hier jetzt
hat. Er redet vom 60er, 62er.
Ja, das 62er hat nicht so...
Ich weiß nicht, du hattest für 60er eine Fahrradhalterung,
ja, genau.
Ne?
Ja, und das passt, da passt das
und 62er. Und hattest den, diesen runden Öppel dann dran? Oder?
Ja, genau, der ist ganz wichtig hinten, der Öppel,
für diese Halterung. Nee, der ist nicht mehr.
Den gibt's nicht mehr?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, dass das genau so ein Schnellverschluss hier, so ein Reinklipp-Dingens
ist. Wobei für diese Reinklipp-Dingens, die das Magellan hier haben, ne, das sind so eine kleine Schiene, da schiebt man sozusagen alles andere rein, was man dann als Halterungs-Accessoire dazu hat. Da gibt's auch dann diese... Na, Crusell zum Beispiel hat das zur Perfektion gebracht, diese Öpsels, die man dann in die Scheibe hängen, an den Gürtel hängen, an den Rucksack hängen und so kann, um es zu befestigen. Okay, also da besteht dann
da, da muss ich noch mal gucken, also das hatte ich mir jetzt nicht so im Detail angeguckt, weil ich erstmal vorne geguckt habe, ich hatte es eh in der Hand. Und ja, es ist schon, also ich würde mal fast so sagen, klassen besser als das 60er gefühlt. Aber Test folgt und deine Erfahrungen sollen da natürlich auch mit einfließen. Sonst ist es ja ein bisschen einseitig. Sozusagen.
Wir hatten ja alle irgendwie immer die Hoffnung, dass wir, weil wir ja mit Nicknames auf geocaching.com unterwegs sind, ganz sicher niemals Opfer irgendeiner Strafverfolgung werden, die darauf basiert, dass wir Dosen gesucht haben, die da sind, wo sie manche Leute nicht haben wollen. Das können wir ab jetzt abhaken. Gibt nämlich einen Fall, Vertical Limit, viele haben sicherlich schon davon gehört, das ist ein Funkmast, der steht in der Gegend, ist nicht besonders gesichert, ist kein Zaun rundherum oder so, oder beziehungsweise alles schon niedergetrampelt. Also man kann nicht mehr erkennen, dass es, dass man um den Zaun um diesen Mast nicht laufen darf. Dieser Cache ist viel gesucht worden. Es gibt auch, soweit ich weiß, habe ich ein tolles Video davon gesehen, das dann auch wieder vom Netz genommen wurde im Zusammenhang mit dem Ärger. Jedenfalls gibt es da jetzt das erste Mal den Fall, ich kenne jedenfalls, bei dem jemand tatsächlich eine Vorladung bekommen hat. Und zwar auf Basis seines Logs und auf Basis seiner gelockten Fotos. Auch finde ich interessant. Nachzulesen beim Neheimer Geocacher. Zitat, vor einer Woche bekam ich von der hiesigen Kripo eine Vorladung wegen Hausfriedensbruch. Also bin ich heute zur Kripo, hab mir das mal angehört. Vor mehr als 2 Jahren soll er einen Zaun überklettert haben, um auf einen Funkturm zu klettern. Das war sozusagen die Geschichte. Als Beweis wurde mir ein Log-Eintrag und ein Foto vorgelegt. Dann wurde mir mitgeteilt, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Groundspeak den Nickname Neheimer bestätigt und ihnen meinen Realnamen geliefert haben. Also... Da können wir uns also jetzt mal langsam darauf vorbereiten, dass also Nickname und Sitz von Groundspeak in den USA keinesfalls davor schützen, in irgendeiner Weise belangt zu werden, wenn jemand das darauf anlegt. Inwiefern das jetzt hier wirklich gefährlich ist für diejenigen, die den Funkturm beklettert haben, steht noch in Frage, ist soweit noch nicht klar. Allerdings gibt es ziemlich klare Hinweise darauf, dass das auch für die Polizei ein relativ alberner Job ist, weil es nicht so richtig viel gibt, was dem Menschen sozusagen im Moment des Tuns klar gemacht hätte, oh, da begehe ich jetzt Hausfriedensbruch.
Bin sehr gespannt. Ist natürlich schon interessant. Also zum einen muss es ja erstmal die Recherche des, wie heißt der, Anzeigenerstatters gegeben haben, was da eigentlich los ist, um dann darauf zu kommen, dass das irgendwie hier vielleicht stattfindet. Die müssen den Wegpunkt dann irgendwie rausgekriegt haben, die müssen sich die Logs angeguckt haben. Und müssen dann ja irgendwie sowas wie Amtshilfe ersuchen, hätte ich fast gesagt, in Richtung USA geschickt haben. Und was für mich aber noch ein bisschen interessanter ist, ich habe auf geocaching.com nie meinen realen Namen eingetragen.
Doch, bei der Berechnung der Premium-Mitgliedschaft.
Ich bin kein Premium-Mitglied.
Aber dann hast du irgendwo deine Daten angegeben. Bei der Anmeldung liegen deine Daten.
Aber du warst doch mal Premium-Mitglied. Sprich, ja, du hast da wenigstens einmal bezahlt.
Ich habe meine tatsächlichen Daten angegeben. Also wenn man mal hier so in die Account-Details guckt, stehen da keine...
Ja, aber die wissen doch, über wer das Geld überwiesen hat.
Ich habe ja kein Geld überwiesen, ich bin nicht Premium.
Jetzt nicht mehr?
Du machst es mal.
Aber auf einem anderen Account, den gibt es nicht mehr.
Okay, dann wird es schwierig wahrscheinlich. Also bei Nicht-Premium dürfte okay, es
aber wenn ich das per PayPal überwiesen habe, kriegen sie es eigentlich auch nicht raus, oder?
Steht bei PayPal nur Überweisung von PayPal und nicht
und die Name? E-Mail-Adresse eigentlich.
Okay.
Und mehr nicht. Also, ja.
Ja, halt die Frage, inwiefern da jetzt noch andere Geocacher die Vorladung bekommen haben oder ob jetzt nur der Neheimer, weil er sich vielleicht durch eine Kreditkartenzahlung etc. Hat leicht auflösen lassen, betroffen ist. Müssen wir mal gucken, wie das da weitergeht, die Geschichte. Mhm. Oder ob sich da noch andere melden und sagen, wir haben auch eine Vorladung bekommen und letztendlich ist ja Hausfriedensbruch ein Delikt, was angezeigt werden muss. Also da wird die Polizei von sich aus nicht aktiv und da bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Das sieht ein bisschen so aus, als wenn da tatsächlich ein Exempel statuiert werden soll. Mhm. Also es ist die Deutsche Funkmastgesellschaft, so heißen die, glaube ich, DFMG, die das Ding dort hingestellt haben und die scheinen offenbar mal so generell auf den Putz hauen zu wollen.
Mhm. Jetzt kommen wir wieder so mit unserem rechtlichen Halbwissen so ein bisschen daher, ne? Wenn du jetzt über den Acker läufst, kann der Bauer dich dann auch wegen Hausfriedensbruch...
Hausfriedensbruch sind eingefriedete Grundstücke. Also die
richtigen war Zaun. War das da eingefriedet?
Naja, wie gesagt, ihm wurde ja vorgeworfen, einen Zaun überklettert zu haben. Ja. Also die Deutsche Funkmastgesellschaft geht offenbar davon aus, dass das Sicherungsding, was sie da irgendwann mal installiert haben, noch existiert. Mhm. Das bestreiten ja die Menschen, die am Cache waren und die ihn gelegt haben auch. Also offenbar ist das einfach Geschichte.
Ach so, es geht gar nicht darum, dass da jemand eventuell den Mast hochgeklettert sein könnte, sondern es geht nur um dieses Grundstück drumherum.
Nee, aber so wie EW742 eben sagte, es ist halt nur dann belangbar, wenn es eingefriedet war. Ja. Und wenn es das offenbar nicht mehr erkennbar war, wenn also die Polizei mal vor Ort geht und sich das mal anguckt und dann merkt, da ist gar nichts mehr, dann lassen sie das wahrscheinlich aber fallen. Dann ist da Feierabend.
Okay. Wieder was dazugelernt. Ja, es ist natürlich halt immer so dieses, auch bei, also das, der Klassiker ja auch bei Lost Places, ne? Also in der Regel hast du halt selten Zäune auch um Lost Places, also hin und wieder ja, aber bei einigen auch nicht. Und wenn du von der falschen Seite kommst, steht auch kein Schild dran, betreten verboten.
Auch Schilder gelten nicht.
Schilder gelten nicht?
Nein, die können ja, wie soll ich sagen, du kannst ja Analphabet sein, du kannst aus einem oder anderen Land kommen.
Also, ja, stimmt.
Wichtig ist, dass du irgendeine Grenze wirklich sichtbar übertrittst, also musst du wirklich einen Zaun übertreten, was eben für die meisten Leute erkennbar ist. Oder wenn eben wirklich der Owner gesagt und so, hier ist die Linie, Owner, in dem Fall der Eigentümer sagt, du gehst jetzt und verlässt das Gelände, wenn es das nicht macht, ist es auch Hausfriedensbruch.
Was steht denn auf Hausfriedensbruch?
Keine Ahnung. Wir brauchen endlich einen Hausjuristen. Ja. Einen Dosenfischer Hausjuristen.
Genau.
Den holt man dann immer so unterm Tisch vor, wenn es nötig ist.
Genau, so eine kleine Handpuppe.
Mr. Zylinder.
Aber da kann auch nicht großartig was passieren. Also
ja, die Frage ist halt auch die Schwere, wenn man das jetzt, wie soll ich sagen, regelmäßig tun würde und da aufteilen würde, dann ist die genauso wie im Autoverkehr, wenn man eben sagt, man sammelt eben die Parktickets, wird man vielleicht auch anders behandelt, als wenn man das einmal macht.
Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich vom Eigentümer dann dieses abschreckende Beispiel, was man jetzt haben will, um zu sagen, ne, jeder, der jetzt auch wieder da irgendwie was betritt, hat mit den gleichen Konsequenzen zu rechnen, um, wie du schon sagst, ein Exempel zu statuieren. Und ja.
Mich interessiert auch mal die Intention dieser Funkmastgesellschaft. Welches Interesse haben die? Vielleicht welche schlechten Erfahrungen haben die mit anderen Funkmasten gesammelt? Dass da also anscheinend aus deren Sicht andauernd irgendwelche Leute die Masten hochklettern, müssen ja nicht nur Geocacher sein, sondern vielleicht auch andere,
die sagen... Na, wenn ein Funkmast in Betrieb ist, ist es natürlich auch interessant für Diebe. Ne? Also in diesem Fall ist der nicht mehr in Betrieb, da hängen ja keine Schüsseln mehr dran, das ist einfach nur ein Mast, der in der Gegend rumsteht. Deswegen, der ist relativ uninteressant, du sägst ja auch nicht ab von oben, um den Stahl zu klauen. Also,
naja, gut, wenn es eingefriedet ist, hast du dann, glaube ich ja, dürftest du auch die Haftung haben, wenn was passiert, oder?
Genau, du hast die Sicherungspflicht.
Die haben sie aber in jedem Fall. Also da hätten sie vorher ihren Zaun in Ordnung halten müssen.
Ja.
Ne? Also da der Zaun nicht mehr vorhanden war, lese ich hier in einem Dokument, das Dosenfischer vorliegt.
Oh. Ne? Also,
Das wollte ich immer mal sagen.
Für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen in Erfahrung bringen konnten.
Hausfriedensbruch im engeren Sinne nicht gegeben, da der Zaun nicht mehr vorhanden war und somit nicht überklettert werden musste.
Genau.
Und das hat sogar der Polizeikommissar gesagt. Weiterhin käme Vorsatz dazu. Also wenn man sich dessen bewusst ist, dass man Hausfriedensbruch begeht, ist es noch was anderes, als wenn man aus Versehen sozusagen Hausfriedensbruch
begeht. Beim Verlassen des Geländes sieht, dass es eine Zaunecke noch gab von 4 Zaunecken.
Ja, also gut. Also wie gesagt, bemerkenswert ist ja auch eigentlich eher, dass den Leuten hier präsentiert wurde, wo die Daten herkommen, nämlich aus Amerika.
Mhm. Das ist in der Tat nicht gut, unspannend. Aber Amerika hat ja nicht nur Schlechtes, Amerika hat ja auch Gutes uns gebracht.
Oh, so
heute
viel.
Heute nämlich erst.
So viel, heute erst?
Die Revolution des Findens auf Google mit Google Instant.
Ach, du hast dich da schon reinge.
Ja, ich habe es mir heute Abend schon angeguckt. Ich habe ja mit Spannung die Pressekonferenz erwartet um 18.30 Uhr. Festgestellt, dass der Videostream hin und wieder ausfiel. Also auch Google hat sowas nicht im Griff. Aber das, was da rausgekommen ist, das ist schon ziemlich faszinierend. Google Instant Search, eine Suche, die quasi die Ergebnisse schon während des Tippens präsentiert. Das heißt, du suchst beispielsweise nach Geocaching und darunter kommt schon die Liste.
Aber das gab es doch immer schon. Da klappt da was aus und dann
immer die Suchliste des Suchwortes.
Ich meine nicht das Suchwort, ich meine die Ergebnisse darunter. Und wenn du dann hinter Geocaching Leertaste machst und anfängst zum Beispiel mit App und dann noch Android, dann verändern sich darunter dann gleich die entsprechenden Ergebnisse. Und das ist schon ziemlich faszinierend und extrem schnell. Also das ist es wirklich. Und das wird nochmal richtig, oder das ist schon so ein richtiger Knüller, bin ich der Meinung. Also, weil es führt ja auch dazu, dass du automatisch längere Suchanfragen eingibst. Weil, ne, warum sollst du jetzt nach einem Wort, also Geocaching wirft dir irgendwie, 4 Millionen Ergebnisse aus. Das ist dir zu viel. Also spezifizierst du weiter und dadurch entstehen natürlich viel längere Suchanfragen und die Ergebnisse werden entsprechend konkreter. Von daher, das ist schon ein dickes Ding, was sie da gerade gemacht haben. Also so viel zum Thema Amerika, ne? Also auf Google.com ist es schon ausgerollt, auf Google.de glaube ich noch nicht. Da spielen wir noch mit den kleinen Doodles von vorgestern.
Ach, das war aber auch süß, ne?
Gestern war das sogar. Ich hatte es, glaube ich, schon vorgestern gesehen. Und der Tag davor war doch in dem zweiten O dieses kleine Ding, wo du auch mit der Maus da so ein bisschen so ein Gebilde steuern konntest. Also, ne? Da hat sich das schon so ein bisschen angedeutet und angekündigt, dass da jetzt ein großes Ding kommen wird.
Jetzt müsste man nur mal ausrechnen, wie viel sozusagen wirtschaftlicher Schaden entstanden ist dadurch, dass Menschen wie du und ich im Büro gesessen haben und versucht haben, kleine Kugeln auf dem Bildschirm zu vereinzeln von den anderen und dann immer so wegzuschubsen. Und
wie sie damals das bei Pac-Man errechnet hatten, ne?
Ja, hatten sie das mal gemacht?
Ja, hatten sie das mal gemacht. Also es war ja auch zu den Zeiten, wo es Röhrenmonitore noch gab, auch immer so diese weiße Seite von Google, ne, was die an Strom eigentlich frisst. Wenn da pro Tag, ich weiß nicht, wie viel hatten die, hatte mal eine Zahl, aber ein paar Millionen Suchanfragen, heißt ja auch immer, diese Seite wird in weiß ausgeliefert. Ist ja jetzt dank der neuen Monitore gar nicht mehr so. Aber das ist ja auch irgendwie so, Google beschäftigt halt die Welt, ne? Und mit kleinen Spielen, mit hier mal was, da mal was und alle sind glücklich. Also ich glaube, Google wird von ganz, ganz oben gesteuert. Das ist so ein bisschen so dieses, ne?
Von ganz, ganz oben?
Von ganz, ganz, ganz oben.
Meinst du, es ist gar nicht Teufelswerk, sondern eher Gottes Hand?
Wer auch immer also, da ganz, ganz oben ist, das ist ja, das kann ja auch der andere sein, also der mit den zwei Hörnern.
Nee, der ist der Böse, das ist ja festgelegt.
Heißt ja auch nicht, dass er nicht böse ist da oben, aber vielleicht will er uns einfach nur hier ein bisschen bespaßen, verstehst du? Er oder sie.
Du meinst wie so ein großes Kreuzworträtsel.
Ja. Yeah.
Ich habe euch Google geschickt.
Ja, genau.
Nach dem Motto, 2 Stunden Arbeit für den, der das Kreuzworträtsel erstellt und 90.000 Stunden, die dann irgendwo bei den Leuten entstehen.
So in der Art. Also vielleicht ist es einfach nur so die Beschäftigung, um uns von den ganzen anderen schlimmen Dingen, die um uns rum passieren, abzulenken.
Hochphilosophisch.
Mensch. Das geht mir zu weit hier, ehrlich gesagt. Aber mein nächstes Thema ist übrigens weg.
Denk mal drüber nach. Das ist schon, ne?
Denk mal drüber nach, ist für uns auch immer ein guter Ansatz.
Ja. Kommen wir zu was Handfesterem. Die Earth Cache Guidelines gibt es jetzt auch offiziell auf Deutsch.
Wer hat sich da die Arbeit gemacht?
Das sage ich dir gleich. Also getwittert hat es Herr Geo Tupperman. Die Arbeit gemacht hat sich, steht hier nicht. aber die gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und das eröffnet mir jetzt die einmalige Möglichkeit, endlich zu prüfen, ob das, was ich davor habe, ich erwähnte es, die älteren Hörer und Mit-Podcaster erinnern sich vielleicht.
Ja, ich erinnere mich.
Im Umfeld von Schwerin.
Na klar, ja, doch.
Ja, jedenfalls kann ich jetzt nochmal.
Denk ja an nichts anderes.
Nee, ist klar. Ja. Nicht?
Nee, jetzt gehen wir weiter.
Also zu prüfen.
Ob das so geht, wie du dir das
genau,
vorgestellt hast.
Ja, genau. Weil, wenn man sich das selber aus dem Englischen übersetzt, hat es vielleicht doch noch eine andere Interpretation, als das Original gedacht war.
Ja, sind denn jetzt, die verifiziert? Also ist denn das sozusagen auch eine Übersetzung, die beglaubigt ist?
Das steht hier nicht. Aber davon gehe ich jetzt aus.
Nicht, dass das nur so irreführendes Teufelszeug ist.
Wenn Google Translator Geo-Tupperman twittert, dass es die Guidelines jetzt auch auf Deutsch gibt, dann ist kann man es ja wohl nicht
in Frage. Wer so eine schicke Coin hat, der kann nicht
lieben. Nee, das stimmt.
Nee, das ist okay.
Das ist völlig richtig. Das ist richtig, ja.
Aber mein nächstes Thema ist weg.
Ich wollte dir jetzt die Chance geben,
ein neues zu finden in der Kürze der Zeit.
Du hattest ja nichts Besseres zu tun, als mich hier.
Nee, da hat jemand sozusagen virtuellen Selbstmord begangen, indem er seine Idee von Geocaching verbunden mit Kunst, Lesung und Krimi und so erstmal ins grüne Forum gepostet hat.
Ah ja.
Und es dürfte die üblichen Reaktionen gegeben haben, jedenfalls ist der Thread jetzt weg.
Hat nur Schläge bekommen.
Ja, können wir also nichts weiter zu sagen.
Ach so, ich weiß nicht mehr, wo Thema das war. Thema ist weg, jetzt verstehe ich.
Nee, richtig überhaupt. Weg. Also ist richtig einfach verschwunden. Also da ist im Geoclub ist da jetzt nichts mehr.
Okay.
Ja. Alles vorbei. Aber ist ja
auch die beste Plattform, um eine Idee zu diskutieren.
Genau, super. Ja, wie gesagt, den Buddy sagt das, den habe ich am Sonntag noch getroffen, da hat er von Kühlungsbauern kurz seinen Abstecher nach Springen gemacht und er sagte auch, also ne, virtueller Selbstmord.
Ja.
Nee, aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, sein Draußensein mit Kunst zu verknüpfen.
Poste deine Ideen. Entschuldigung.
Und zwar habe ich im Freiluft-Blog einen Artikel gefunden über 10 Jahre European Outdoor Film Tour.
Ja.
Also es ist nicht nur, dass die Leute so verrückt sind und auf irgendwelche Berge klettern und sich in irgendwelche Höhlen abseilen, sondern sie tragen auch noch wilde Skibrillen, Bärte und drehen Filme.
Na, hör mal, würdest du Rasierzeug auf den Berg schleppen?
Nee, aber das ist doch nicht auf dem Berg gemacht, hier das Foto. Guck dir das doch mal an. Macht mal hier, Jungs, Mädels, macht mal Freiluftblock auf. Da sind hier diese beiden Typen, die auch nach Schokolade klettern. Weiß ich, ist nicht so eine Werbung, wo diese beiden Verrückten...
Genau, die brauchen keinen Haustürschlüssel.
Wer ist das, habe ich mir immer gefragt.
Die brauchen keinen Haustürschlüssel.
Aber die sind offenbar ein bisschen prominent. Die stehen jetzt hier jedenfalls... Ich kenne immer ihren Namen. Stehen jetzt hier jedenfalls für dieses Outdoor-Film-Festival. Das größte Filmevent der europäischen Outdoor-Community. Seit 10 Jahren gibt es das Ganze schon. Und da werden eben so Abenteuer-Dokus, Outdoor-Sportfilme gezeigt, zusammengesammelt. Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Mountainbiking, Kajaking, all das ganze Zeug.
Base-Jumping.
Jo, und das ist von Oktober bis Dezember durch ganz Europa unterwegs. Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz wird es auch in Italien, den Niederlanden, und Belgien Station machen.
EOFT.eu. Da sind die Inhalte und Trailer des neuen Programms zu finden.
Link kommt im Beitrag.
Sehr gut. Den schreibst du da rein? Das finde ich gut.
Schreib dir den Zettel.
Ich lasse immer die ganzen Browserfenster auf und hinterher habe ich
irgendwie. Du bist ja ein Trickser.
Ja, du. Gelehrt ist gelernt.
Ja, was doch auch schön wäre, wenn es mal so eine Playlist auf YouTube gäbe, ne? Die schönsten Outdoor-Videos, oder?
Meinst du nicht, dass es gibt?
Meinst du? Ich habe nicht geguckt, aber...
Ich auch nicht.
Also wenn ihr da draußen was wisst, her damit, ab in die Kommentare.
Ich freue mich ja übrigens schon auf den Oktober.
Ja... Oktober. Weil
Ende Oktober.
Ich freue mich eher auf November. Aber du kannst ja auch gerne auf Oktober freuen.
Ich freue mich erstmal auf den Oktober, weil im Oktober die Nordseetaufe ja wieder
ist. Ja, das stimmt.
Ne? Die älteren Hörer und Mitwerfer erinnern sich, dass auf der letzten Nordseetaufe zum ersten Mal in diesem Universum ein Wettbewerb ausgetragen wurde, nämlich im Paddling Weitwerfen. Ich kommentiere jetzt nicht die Ergebnisse, aber...
Also ich will euch das nur mal bildlich wiedergeben. Aber hat sich gerade hingesetzt, macht den Rücken ganz lang.
Nee, das ist einfach nur, weil ich heute den ganzen Tag schon gesessen habe. Nein, ich will ja auch eigentlich zu was ganz anderem kommen. Nämlich zum ersten Paddling-Zielwerfen, was vor kurzem veranstaltet wurde. Nämlich in Hessen im Rahmen des Spätsommer-Events Kielholen. Also
in Hessen?
In Hessen, okay. Kielholen. Mhm.
Flensburg bringen. Ja klar, bringen. Kiel ist ja auch woanders, da muss man Flensburg uns erstmal runterholen.
Bringen, Kiel holen. Und da gab es das erste Paddling-Zielwerfen. Das haben sich die Eichhörnchen und Flidais, keine Ahnung, ausgedacht. Und da gibt es auch einen Wanderpokal. Und da gibt es auch, die Links findet ihr natürlich im Beitrag. Jetzt, ne? Muss ich das Fenster aufmachen, damit ich es nachher nicht vergesse. Gibt es auch einen Gewinner, nämlich die Geofee hat gewonnen. Und da gibt es auch ein Bild, das posten wir nachher, oder den Link darauf posten wir nachher im Beitrag. Wie gesagt, das erste Paddling-Ziel werfen. Und da hat die Geofee richtig gut getroffen, sozusagen. Also, ne, das mit dem Paddling, das ist der Schweigert, ich sag dir.
Also der Schweigert hat auf alle Fälle was Tolles losgetreten, das darf man nicht vergessen. Und seine Regeln sind ja mittlerweile auch international anerkannt, also national jedenfalls. Und wir gehen einfach davon aus, dass auch international. Und noch ist auf dem Wanderpokal ja auch immer aber als nicht nur erster Universumsmeister, wir erinnern uns, sondern auch immer noch mit der immerhin zweitbesten Weite am Start. Echt?
Zweitbesten nur noch?
Die zweitbesten.
Oh, ja, gibt's nicht. Wir hatten damit Rückenwind geworfen.
Na, der Friese persönlich, soweit ich das gesehen habe.
Richtig, stimmt, die haben ja mit extremem Rückenwind geworfen.
Das war, glaube ich, jetzt hier in Ulm waren, ne? Das,
genau, auf Amrum waren die.
Yep. Und ja, und da haben die geworfen. Nee, aber andere.
Umrang-Event.
Also, andere haben, da, sind da deutlich hinter deiner Weite zurück, also um 10 Meter zum Teil hinter dir zurückgeblieben.
Ja, die hatten wahrscheinlich aber auch Gegenwind.
Ja. Also am Rhein soll das so gewesen sein.
Ja.
Beim Klarfahren.
Da wollte ja keiner reinwerfen.
Ja. Ja, manchmal so ein Fluss vor der Tür hat, muss man auch Spott ertragen. Ja. Ne?
Nee, aber ohne Quatsch jetzt mal. Auf die Nordseetaufe freue ich mich extremst, muss ich mal sagen. Und Herr Schweigert ist ja auch ganz eifrig gerade dabei, schöne Fotos von da oben immer zu twittern mindestens. Auf seinem Blog, glaube ich, hatte die gar nicht, weiß ich gar nicht genau. Aber wer Alex Schweigert auf Twitter folgt, hat vor kurzem erst wunderschöne Sonnenuntergänge gesehen, wunderschöne Impressionen aus dem Hafen mit einem, wie ein Tannenbaum erleuchtet, wie einem Tannenbaum. Also ein Boot, das aussah wie ein Tannenbaum. Und das macht echt schon Lust auf Ende Oktober. Also
mir hat ja auch mein Urlaub dort sehr gefallen. Also ich kann das immer nur empfehlen, diese Region. Das ist eine ganz andere,
das ist wirklich sehr schön,
ganz andere, ganz anderes Meeresempfinden, als man es hier so an der Ostsee hat.
Sehr raue Gegend. Mhm. Also als wir da auf diesem Bauernhof waren, das ist schon irgendwie, da joggst du eigentlich nicht freiwillig. Aber ich war so blöd, da loszulaufen. Das war schon ganz schön Wind.
Und beim Fahrradfahren geht es halt immer nur in eine Richtung und dann aber mit einer weiten Jacke einfach. Und dann lässt man sich rollen.
Ich lasse mich mal treiben. Genau. Schön.
Oktober ist aber gar kein so schlechtes Stichwort, denn derjenige, der uns einmal, dazu, also dir jedenfalls, dazu verholfen hat, bei einem T5er tatsächlich oben die Dose zu loggen, Chili Kili, du erinnerst dich?
Ah ja.
Hat eine kleine.
Stimmt, ich habe ja schon mal einen T5er gemacht.
Ja, hast du.
Oh, ich bin T5er-Casher hier.
Jetzt lass mich doch mal.
Klar.
Ich auch? Also Inselfreak bin ich hier. So ein Insel.
Stimmt, du hast auch einen.
Ich habe ein paar Inseln.
Ich wollte gerade dieses.
Gibt ja nicht nur die vertikalen
Leitplanken. Ja, schon klar. Ich wollte gerade dieses L-Wort bringen.
Loser?
Luschen.
Ibia ist übrigens dicht, ne? Kurze Gedenksekunde. Echt? Ja, 5 Gedenksekunden. Und demnächst ist übrigens Oktoberfest.
Was?
Demnächst ist Oktoberfest. Ich wollte doch eigentlich von Chili Killis Mehl erzählen,
ach ja,
in der uns eingeladen hat zum Oktoberfest 2010.
Ja.
Ja.
In München.
Nein, nicht in München, das wäre ja zu einfach.
Sondern?
In Königslutter. Am Elm. Königslutter am Elm.
Kenn ich aus dem Verkehr.
Ja, da könnten wir sogar hin, weil das ist gar nicht so irre weit weg.
Aha.
Ne? Aber es ist dummerweise am 1. Oktober. Da weiß ich schon, dass mich da höchstwahrscheinlich die Schlemmerkescher besuchen.
Okay.
Die werden eine Nacht hier wahrscheinlich im zwischenigen Küchenstudio verbringen. Und außerdem werde ich an dem Tag vor lauter Geodeten einen Vortrag über das Geocaching halten.
Aha.
Ja. Da ist irgendwie so eine Landvermessergesellschaft feiert hier und ich darf einen kleinen Vortrag halten über Geocaching. Lachen das werden so 10 aus. Leute sein und dann, na, ich habe extra mit dem Veranstalter gesprochen, was das so für Leute sind und nee.
Na, der Punkt ist doch, dass sie in ganz anderen Genauigkeiten messen. So von wegen, wir können 44 Satelliten gleichzeitig empfangen mit unseren Leica-Geräten und wir können da auch gerne auf 1 cm, 2 cm genau. Und dann kommst du hier und sagst, ach ja, 5-6 Meter kriege ich.
Ja, aber du als erfahrener Cacher weißt ja, dass schon der Auslegende keine genauen Koordinaten hat und damit, also selbst mit dem besten Gerät, du.
Ja, aber ja, trotzdem haben, doch, die haben ja eben, weil sie eben zum Beispiel 44 Satelliten abgreifen können und eben nicht nur die Satelliten von den Amerikanern nehmen können, sondern auch von den Galileo-Satelliten und den russischen Satelliten, haben die eine andere Genauigkeit mit ihren
Leitgeräten. Haben die ohne Frage, aber das ist ja eigentlich, also Genauigkeit ist ja nicht das Besondere am Geocachen, oder? Das heißt doch 10 Meter vor der Dose, Gerät aus, Augen auf.
Genau, und deswegen stehst du dann vor Leuten, die auf 1 Zentimeter genau messen können und erzählst ihnen was von Suchbereich 10 Meter und dann lachen die sich vielleicht kaputt und sagen...
Na, ich hatte eigentlich vor, das so zu gestalten, dass sie sich kaputt lachen. Das war eigentlich mein Ziel. Also ich wollte jetzt uns ein bisschen durch den Kakao ziehen. Ich wollte eigentlich alles so, also ich habe es noch nicht ausfahren, aber ich habe gedacht, ich mache das mal ein bisschen amüsant. Liedchen kann ich auch singen. Und es ist nur eine halbe Stunde, ist wieder vorbei. Wir wollen nämlich saufen eigentlich in Wahrheit.
Ach so. Okay.
Und Buffet und so.
Dann seid doch ehrlich.
Kommen wir zurück zum Oktoberfest 2010.
In Königslutter.
Am 1. Am 1. Das ist ein Freitag, ab 18 Uhr los. Und Ziel ist es natürlich, so ein bisschen Oktoberfest dort zu machen mit zünftiger bayerischer.
Weißt du, was Obatzda ist?
Ja, natürlich.
Was ist Obatzda?
Na, dieser komische Schmierkäse da.
Genau.
Obwohl, so komisch ist er gar nicht. Das ist schon, also das, was man hier bei uns in Norddeutschland im Supermarktregal kriegt, schmeckt nicht so verkehrt. Jetzt werden unsere Zuhörer aus Bayern wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht im Supermarkt hier kaufen. Aber es gibt ja auch Oktoberfestbier bei uns. Das gibt's da auf dem Event auch. Wir kommen immer wieder von diesem Event ab, aber ich führe euch wieder hin. Da kann man sich anmelden, muss man nämlich sogar, weil ansonsten ist nichts mit zum Beispiel Obatzda.
Aber man hat bis zum 30.09. Zeit, also genug Zeit. Also noch ein paar Tage sind noch.
Ja, wenn voll, dann voll, wie das immer so ist bei solchen. Also jetzt nicht das beim Event selber, sondern...
Auch
also,
da.
Ja,
auch
da. Also, ne, ihr versteht schon. Was wollte ich sagen? GC2 EFKR, wer es gar nicht mehr abwarten kann. Ansonsten gibt es den Link auch im...
Beitrag.
Auch du lernst sehr schnell.
Also jetzt weißt du, wie ich mich zum Praktikanten hochgearbeitet habe.
Respekt.
Am Anfang durfte ich immer nur solche Sachen sagen, ja. Später dann, als wir angefangen haben aufzunehmen,
also
nach den Proben, und dann nach dem halben Jahr Proben haben wir dann angefangen aufzunehmen und da durfte ich dann auch schon ganze Sätze sagen.
Ja, Tom hat einfach den X-Faktor.
Den was?
Okay.
Willst du jetzt auf meine Beinstellung anspielen?
Nein, oder überhaupt was? Nicht. Wie da gab es noch irgendwie so einen sehr coolen Spruch, komme ich jetzt nicht drauf. Ist ja auch egal, sehr cool, ist eine schöne Überleitung, denn vor kurzem war die Nacht der Vulkane, die älteren Hörer erinnern sich.
In der Eifel, ne?
Und richtig, in der Eifel. Hey, willst du das Praktikum machen?
Nee, weiter anfahren für jede Woche.
In der Eifel. Und der Martin in eckigen Klammern war auch da. Erzähle ich euch jetzt eigentlich was Neues?
Ja,
mir
weitermachen.
Ja.
Okay.
Gut, der Martin in eckigen Klammern war da und wer Martin in eckigen Klammern kennt, weiß, dass Martin in eckigen Klammern nie ohne Kamera unterwegs ist. So war es auch zur Nacht der Vulkane. Und er hat da eine ganze Menge fotografiert. Die Bilder gibt es jetzt seit heute in seinem Blog. Und wer sich mal ein paar Eindrücke verschaffen möchte, tut das am besten bei www.in-eckigen-klammern.de.
Oder?
Warte,
über einen
oder
Klick
über den
Beitrag.
Klick aus unserem
Beitrag.
Das funktioniert. Sehr geile Bilder. Also ich bin ja immer jedes Mal wieder begeistert hier. Der,
mehr Link als Beitrag.
Der genau. Der in eckigen Klammern, der hat es echt drauf.
Mit dem nächsten Thema muss ich ein ganz klein bisschen
ausholen.
So ins Blaue reden. Also, nee, ausholen, ja, sonst auch. Aber nee, in diesem Fall so ein bisschen ins Blaue reden, denn ich habe mehr als eine Viertelstunde von dem, was ich jetzt empfehle, nicht hören können. Es gab auf WDR 5 in der Reihe Funkhausgespräche ein Gespräch unter dem Titel Die Nostalgie der Umweltschützer. Ein Umweltminister diskutiert da unter anderem mit. Das Ganze ist in hoher Qualität, also kluge Leute reden da miteinander, es lohnt sich. Und wir, die wir ja auch irgendwie immer so ein bisschen mit Umweltschutz und Kram zu tun haben oder definitiv noch zu tun haben werden, sollten da durchaus mal reinhören. Gerade wenn die Podcasts alle sind, ist es gut, ein paar 55 Minuten oder 56 Minuten sind es. Wie gesagt, Gäste Josef Reichholf, Evolutionsbiologe, Johannes Remmel, Umweltminister, Moderation Jürgen Wiebeke. Das Ganze ziemlich frisch vom 2. September herunterzuladen in der ARD-Mediathek. Also nee, in der ARD-Mediathek kann man sich online anhören. Ansonsten kann man auch runterladen, unter anderem bei Podster. Beide Links gibt es bei uns im Beitrag.
Wo ist der Bezug zum Geocaching?
Umweltschutz, Geocaching,
gut.
Dosen nicht in Höhlen verstecken, könnten Eulen
aber
drin wohnen,
nicht
mit Paddlingen auf Spechte werfen.
Machen ja nur sowieso bloß Abas, die so weit werfen können. Ne, die Frage ist, im Beitrag selber ist Geocaching kein Thema.
Nein, Geocaching ist da selber kein Thema, aber sozusagen es geht um einen etwas anderen Blick auf Umweltschutz.
Na dann.
Also in den ersten Minuten zum Beispiel ging es darum, dass auf dem Münchner Flughafen sich Arten angesiedelt haben, die man für quasi ausgestorben hielt. Und die finden das so klasse in diesem umzäunten Flughafengelände, dass die da in Massen rumleben.
Das sind wahrscheinlich die gleichen Arten, wegen denen es bei der Planung von Autobahnen Jahrzehnte dauert, bis man die exakte Trassenführung hat.
Es ist in diesem Fall tatsächlich so, ich glaube, da ging es um den Flughafen auch. Bei der Erweiterung haben sie jetzt mehr Probleme, weil da so viele tolle Arten leben. Die da ja aber nur leben, weil da ein Flughafen drumherum ist.
Und das Gelände so schön abgezäunt ist.
Das ist jetzt sozusagen keine ideologische Richtung, sondern das ist einfach nur, also dieses Gespräch ist ein bisschen der Beweis, dass man Dinge eben auch anders denken kann. Mhm. Ob man die dann genau so gut findet, wie sie da formuliert, ist eine ganz andere Geschichte, aber das sozusagen als kleinen Anstoß. Und wieder 55 Minuten Hörmaterial, das man sich selbst ausgesucht hat, auch großartig, oder? Muss man kein doofes Privatradio hören, das in der Genitaliengegend rumwitzelt.
Oha. Jetzt kommen wir aber zu ideologischen Sprüchen.
Ja, kommen wir. Ich habe nämlich diese Woche, hat jetzt gar nichts mit Geocaching zu tun.
Gut, dann lassen wir es.
Ich habe diese Woche beruflich einen hier in Mecklenburg-Vorpommern ausgestrahlten Privatsender hören müssen, eine Stunde lang. Oh, das ist aber echt, da im Frühprogramm wird nur, wie gesagt, zwischen den Beinen rumgemacht. Nee, Freunde.
Ich bin
beim Konkurrenten beschäftigt, natürlich, bin da auch nicht objektiv, aber das ist nicht meine Form von Radio.
Gehen wir mal noch tiefer.
Schuhe,
noch tiefer, Kanalisation. Richtig. Wie kommt er darauf?
Fantastisch.
Botu hat uns eine Mail geschickt mit einem Link. Dir auch?
Bestimmt.
Heute? Ist ja egal, ich habe den Link auch geklickt und ich habe den Beitrag auch gelesen. Es geht um einen Beitrag auf den Nürnberger Nachrichten, in den Nürnberger Nachrichten auf nordbayern.de. Und zwar ist bei den Vorbereitungen für eine Kanalsanierung, Kanalisation, ne? So wird so ein Kameraroboter reingesteckt, der fährt dann da durch. Und nach 30 Metern hat der Kameraroboter auf dem Kamerabild einen Koffer übertragen. War ein Koffer zu sehen.
So, ich glaube, da gab es einen Thread im grünen Forum.
Weiß ich nicht.
Ja,
diese Kameraroboter, nein, die Mitarbeiter von dieser Firma, die den Kameraroboter bedienen, haben ja zuerst mal an alles Schlimme gedacht. Diebesgut, Rauschgift, Bombe, glaube ich, viel nicht, aber so in die Richtung ging es, haben die Polizei alarmiert. Ist klar, was es ist, nämlich da lag ein Cash. Interessant ist, dass der jüngste Polizeibeamte vor Ort die zündende und richtige Idee hatte, als es noch darum ging, was ist es eigentlich, der ist nämlich selber Geocacher.
Hat er sein iPhone gezückt, kurz mal nachgeguckt.
Und hatte wohl bereits zuvor das Versteck ermittelt.
Konnte er nicht, der Cash war schon eine Weile archiviert, also nicht mit dem iPhone.
Tja, aber hat er vielleicht noch eine alte PQ auf dem iPhone
gehabt. Er kannte sich eben aus.
Punkt. Genau. Und die Experten vor Ort fragten sich natürlich, wie kommen die Leute an diesen Cache ran? Ne, bei Kanalisation.
Frage ich mich jetzt auch.
Ja, und das ist hier, das steht in dem Beitrag, deswegen spoiler nicht ich, sondern die Nürnberger Nachrichten. Darf ich das vorlesen? Oder hat jemand damit ein mentales
Problem? Ja, wieso, wenn der archiviert ist, doch Wurst.
Okay.
Gibt's ja keinen Punkt.
Ich zitiere, wie man in dem engen Rohr an den Koffer gelangen kann, Fragezeichen, Suchprofis legen sich auf ein Skateboard und arbeiten sich so vor.
Okay. Mhm. Das würde ja selbst Menschen wie mir die Möglichkeit geben, in solchen Rohren voranzukommen.
Es gibt ja nicht nur die Schuhe mit den Rollen drunter, ne? Der neueste Trend, also gar nicht mehr so neu, aber der Trend an jeder Grundschule, glaube ich, gerade. Ja, genau. Und gibt es übrigens in Tschechien total billig. Also,
ja, wir haben die scheiß teuren hier und meine Tochter benutzt sie nicht.
Ja. Und machen ja auch jedes Parkett kaputt. Ja,
voll scheiße,
wie das gibt es auch für Jacken.
Wie jetzt?
Ja.
Ja, mach weiter.
Gut, am Ellenbogen. Die Polizei weist angesichts des Fundes noch darauf hin, dass das Betreten von Privatgrund nur mit Zustimmung des Besitzers zulässig ist.
Und Kanalisation ist in diesem Fall Privatgrund der stadtwirtschaftlichen,
wie auch immer die heißen. Wird es gehören, nehme ich ganz mal einfach an. Da ist zwar kein Zaun drum, sondern ein Deckel drauf, aber das Prinzip dürfte das gleiche sein.
Genau.
Pingst du eigentlich schon aber?
Nee, so dermaßen geschlossene Netze. interessieren mich überhaupt nicht.
Benutzt du iTunes überhaupt?
Ja, natürlich.
Ja?
Ja.
Naja, wenn man sonst mit Apple-Kram nichts zu tun hat, muss man ja auch kein iTunes benutzen. Was heißt,
mit Apple-Kram nichts zu tun hat?
Na, vor mir steht Dell bei dir auf dem Rechner. Ich weiß, dein Telefon ist ein Android. Also, wozu brauchst du iTunes?
Ich habe auch einen Mac zu Hause.
Seit wann denn das?
Schon seit 4-5 Jahren.
Ach, so einen alten. Da geht ja gar kein iTunes mehr drauf.
Nein, ich habe genau genommen 3 Macs zu Hause zu stehen. Ein G3, ein Performer und einen etwas neueren.
Ach.
Ja, immer schon.
Und das sagst du nie? Du paulst mich an wegen meinem... Du
mich ja auch nicht.
Tun sich Abgründe auf hier.
Ja. Ach so, ja. Denn hat
so, das nächste ja. Frage. Und mein Feuerzeug.
Das muss ich aber verdauen. Nee, jetzt benutze ich das erstmal nochmal. Das
ja, nee, was soll ich mit so einem ekelhaft geschlossenen Netz? Also, was nur darauf abzielt, mir Böses zu wollen.
Nee, das will dir nichts Böses. Es kann auch nichts, das gebe ich gern zu. Aber natürlich zu gucken, was zum Beispiel Sullivan Titvilov mir empfiehlt an Musik oder auch Rick Rubin, um mal einen bekannteren Namen in die Runde zu werfen.
Auch Sullivan finde ich schon sehr bekannt.
Da kann man immer mal so nachhören. Also Musik ist ja immer so ein Entdecken und Freunde sind da einfach total wichtig, dass die dir einen Tipp geben und sagen, hier hör doch mal eine neue Platte von oder kenne ich ja gar noch nicht und so.
Ja.
Dann kauft deine Tochter Hannah Montana und dann taucht das in deinem Profil auf.
Das tut sie ja eh schon. Nee, ich habe extra gemacht, nicht automatisch, weil ich nämlich, ich habe auch diese Star für Oslo Sachen kaufen müssen.
Ja, müssen.
Ist ja, klar. Meine Tochter hat einen Gutschein bekommen, hier so eine iTunes-Karte. Ja, genau. Und dann habe ich das kaufen müssen. Und es reicht schon, dass es jetzt auf meinem iPhone ist, weil nämlich ich diese Liste der Einkäufe natürlich automatisch
abgleiche.
Nee, da habe ich gar keine Sterne rangemacht. Das ist nicht meins. Ich höre das auch nicht.
Das hat er auch auf seiner Amazon-Wunschliste gehabt.
Oh Mann, hatte ich gar nicht. Ihr seid so gemein. Echt. Hast du noch ein Thema?
Wenn das Liste mir eigentlich noch im Aufbruch durch da.
Ne? Ja, aber die haben einen eigenen Account.
Aber mit deiner Kreditkarte oder was? Das ist ja super.
Nee, die kriegen nur die Prepaid-Gutscheine.
Okay.
Mhm, das ist konsequent. Ach, und ich habe hinterher nicht Erklärungsnot, wenn ich mir Hannah Montana kaufe.
Und das bei Ping verbreitet.
Ja.
Na? Und überwachst du das Kaufverhalten? Da sitzt du daneben sozusagen, wenn sie was kaufen?
In der Regel schon, ja. Nur die haben halt irgendwie, kriegen pro Monat irgendwie ein Limit und dann können sie.
Ach, wie Taschengeld, ja?
Ja, ja.
Das ist ja geil.
Ein Teil des Taschengeldes
wird, sich Apple aber
wird
freuen.
In iTunes-Gutschein angelegt. Das ist nicht regelmäßig, aber wenn sie dann schon.
Cool.
Wird vom Taschengeld abgezogen. Kann ja jeder kommen.
Muss man die eigentlich im Laden kaufen oder kann man die auch?
Kannst du sowohl als auch. Also ich bin der Meinung, dass wir die letzten nicht mehr im Laden gekauft haben. Also sonst ist es immer so, ne, Großeltern bringen ja hier so ein Ding mit oder sowas. Oder wenn man sowieso einkaufen ist, dass man mal einen mit einsteckt. Ist ja auch mal ganz nett. Immer Süßigkeiten ist ja auch doof. Ist auch nicht gut für die Zähne.
Ich war auf dem Schulzenhof übrigens.
Ja, ich auch. Ich hab's getwittert.
Ich nach dir. Ja, du hast dich bei Foursquare sogar angemeldet. Mhm. Bei einem, ne? Da bist du jetzt auch schon Bürgermeister, oder? Hier ist auch schon Bürgermeister. Da habe ich vielleicht geguckt, weißt du, mich bei Foursquare angemeldet und dann stand da aber als Bürgermeister auf Küchenstudio. Ich dachte, was? Erstmal, was macht das Küchenstudio bei Foursquare?
Ja.
Und dann, wieso ist aber da Bürgermeister?
Ja. Aber gut. Mhm. Ja, du warst auf dem Schulzenhof.
Und du auch.
Und ich auch.
Aber ich war da, nachdem ich das Entwurf für unser Cover gesehen habe. Den Entwurf für unser
und
Cover
ich
gesehen
habe. Ich war da, bevor ich das gesehen habe.
Nee, eigentlich will ich ja nur sagen, es geht voran, auch in Sachen CD-Produktion.
Ach ja, wir haben ja das schlimme Thema noch nicht gehabt. Richtig, kommen wir mal zur CD-Produktion.
Dass die Aufnahmen abgeschlossen sind, haben wir oft genug erzählt. Jetzt, wie gesagt, geht's ans Feintuning. Wir haben einen Entwurf für das CD-Label vor uns. Wir haben einen Entwurf für die CD vor uns, für die Optik. Und sind mehr als hingerissen.
Wir sind hin und weg. Also das ist großartig. Großartig. Das ist halt der Vorteil, wenn man die richtigen Leute dann irgendwie in der Nähe hat, ne?
Man erkennt dich auch. Das ist das Allergeilste.
Dich auch?
Ja, mich auch. Ja. Bei Carsten fand ich ein bisschen zu dick, muss ich ehrlich sagen.
Ja?
Ja.
Da können wir mit Autotune noch mal ein bisschen was machen.
Photoshop und dann
Photoshop, genau.
Mager Model.
Mhm, genau. Nein, das sieht klasse aus. Und jetzt geht es an diesem Wochenende in die zweite Phase, richtig?
Richtig, am Sonntag.
Genau, am Sonntag ab 18 Uhr ist die zweite Anmeldephase. Und ich bin gespannt.
Wir drücken vor allem alle Daumen.
Ja, das auch.
Das dauert dann nur 3 Minuten.
Nee, ich denke, es wird besser jetzt.
Ja, das denke ich auch.
Also ich denke, es wird entspannter jetzt zum Ende hin.
Ja.
Also wetten würde ich jetzt auch nicht mit dir, aber weil dafür ist das dann doch zu unberechenbar. Aber
mit mir vielleicht?
Nee, mit dir auch nicht. Nee, nee.
Mit dir ist recht nicht.
Wir können das 62er gegen das Lawrence wetten. Also wenn sozusagen ich verliere, kriegst du das Lawrence und wenn du verlierst, kriegst du das 62er.
Ich sage 12 Minuten.
Nee, ich bleib mal bei meinem ersten Tipp. Ich hatte schon, als Carsten mich fragte, ne, Sonntag, wir kamen aus dem Proberaum und dann war es ja gerade 18 Uhr durch. Und Carsten fragte mich nach, was denkst du, wie lange wird es dauern? Und ich habe gesagt 20 Minuten. Mhm. Und fand das schon ziemlich dreist, zu glauben, es dauert nur 20 Minuten. Ne? Das hätte ja durchaus auch deutlich entspannter laufen können. Und dabei bleibe ich jetzt mal. Also wir werden 20 Minuten das Ding online haben.
Okay.
Kleiner Tipp, bei der eigenen E-Mail-Adresse einfach Copy-Paste machen. Ja. Weil es nämlich total doof, wenn dann die Antwort-Mail ins Nirvana geht.
Oder jemand ganz anders bekommt.
Ja, da ist auch Schitte.
Ja, und noch wichtiger, Echtdaten eintragen. Also
ja,
das ist
bitte.
Nicht irgendwie Spaß da, ne? Also das ist schon... Das
wie,
ist schon
da irgendwelche mit Musterdaten versucht oder wie?
Nee, aber man braucht ja die Antwort-E-Mail, die vom System kommt. Und ja, dann sollte man schon die eigene nehmen und nicht ich@irgendwo.de oder sowas, ne?
Also jerry@lewis.com.
Da gibt es ja die schönsten Sachen, die dann passieren können. Und einige von denen kommen tatsächlich an.
Nicht bei dem, der die Karten gerne hätte.
Du sprichst meine Worte, ja. Nee, also das ist dann schon... Ja, ansonsten gehen wir jetzt in die Proben gerade, ne?
Genau. Also wir werden jetzt langsam anfangen zu proben. Das wird den Podcast auf etwa eine halbe Stunde reduzieren wahrscheinlich. Wir werden nämlich dann die künftigen Podcasts quasi so live wie jetzt auch aus dem Proberaum machen. Da wird das gute Zoom H2 wieder zum Einsatz kommen. Also die Tonqualität wird sich für euch wieder unmerklich verschlechtern. Und wie gesagt, wir werden ein bisschen kürzere Nummern machen, weil wir brauchen ja dann noch Zeit zum Proben. Sonst hier wird nämlich nichts zu hören.
Das
am 13. November.
Genau, und das wäre ja dramatisch.
Auch für uns.
Naja, insbesondere für uns.
Ich habe jetzt schon davon geträumt, dass ich auf der Bühne stand und nichts mehr wusste. Weißt du, so das totale Blackout.
Jetzt schon Lampenfieber.
So eine Art, ja, aber im Traum nur. Also ich habe auf der Bühne gestanden, ja, vor mir standen ein paar Leute und dann ging nichts mehr. Ich wusste nichts mehr. Ich
verteilte die Texte vorher.
Dass du der nächste Traum wird dann sein ohne Hose. Haben kannst.
Wir werden entsprechende Backup-Szenarien durchaus durchspielen.
Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich habe ja mal den Teleprompter gedreht bei einem namhaften Fernsehsender, bei einer namhaften Sendung. Diese Teleprompter, die wären also nicht so eine Kurbel oder so, ne? Das ist ja keine Blattrolle, die da durchläuft, so eine Tora-Rolle oder so, sondern du hast so einen kleinen Drehknopf, wo du regulieren kannst, Text läuft schneller, Text läuft langsamer, links ist runter, rechts ist hoch. Und da sind richtig noch Menschen dran, weil das musst du ja anpassen an die Sprechgeschwindigkeit des Moderators. Lange Rede, gar keinen Sinn, so einen hätte ich gern, so einen Teleprompter.
Ist da.
Wie ist da?
Hatte ich dir erzählt, steht in einem der Studios, wo wir waren.
Und den können wir dann haben?
Den können wir haben, weil er dann nicht mehr genutzt wird.
Ist ja unfassbar.
Ja, also so richtig sieht aus wie so ein Bilderrahmen, der auf so einem Stativ quasi drauf ist. Und den können wir dafür nutzen, wenn wir das möchten.
Und dann kann ich mit meinen Füßen dann die Geschwindigkeit bestimmen? Oder
machst du das dann? Ich habe ihn noch nie im Einsatz gesehen.
Wir singen mal ein bisschen schneller.
Genau. Du musst einfach lauter singen.
Kannst auch wie Karaoke machen.
Ja, das wäre doch noch was. PowerPoint-Karaoke können wir noch machen.
Ja. Wir verteilen irgendwelche Folien vorher und holen uns Leute auf die Bühne.
Nee, nicht verteilen. Die zeigen wir dann. Also du musst dann.
Ja, klar. Ne? Nee, meine ich. Also wir laden die irgendwie wild aus dem Netz runter und stellen dann Leute auf die Bühne und die müssen sie dann erklären.
Ja.
Ne? Jetzt guck doch nicht so.
Übrigens, ich habe
mich überlegt, das nochmal.
mal ein ganz anderes Thema. Ich hatte ja heute noch hier was zum Thema Outdoor-Erlebnis Pakistan. Sowas reizt mich ja übrigens nochmal, hatte ich ja schon mal erwähnt, ne? Mit der transsibirischen Eisenbahn zum Beispiel zu fahren oder in die Mongolei oder bis in die Mongolei, fährt ja nicht ganz bis dahin, aber kurz davor. Pakistan ist natürlich auch noch so ein Landstrich und es gibt tatsächlich Caches. Ich hatte übrigens bei meiner ersten Anfrage da, habe ich null Ergebnisse gekriegt. Warum Herr Galathiel da mehr gekriegt hat, weiß ich gar nicht. Aber da gibt es Caches in Pakistan.
Also ich hätte da auch Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld, die dir ein bisschen Tipps geben können. Die
mit
schon
Pakistan?
Da waren.
Mhm. Okay.
Ja. Die also da schon bei den Paschtunen in den Zelten rumgesessen haben.
Okay.
Und tolle Geschichten davon erzählen können.
Mhm. Also das interessiert mich echt. Also da würde ich gerne mal hin. Wie sagst denn du? Baba Yaga.
Baba Yaga.
Baba Yaga.
Mhm.
Genau. Wie sagst du?
Genau, Baba Yaga.
Man kann auch Baba Yaga sagen.
Aber nee, das
klingt nicht, ne? Baba Yaga.
Baba Yaga. Nee, Galadriel.
Sitzt im tiefen Westen und weiß nicht, wie man Baba Yaga ausspricht. Ja. Und hört immer zu, dass es immer anders ausgesprochen wird.
Andere Vorbildung.
Nee, Gacke, also sind ja Feuerwasser und
Posaunen. Vorsicht.
Nein, Feuerwasser und Posaunen ist einfach kein Film, der dort sehr populär ist. Ja. Hier hingegen gehört er ja zur Grundausstattung.
Ja. Nee, also Baba Yaga, kenne ich auch so.
Mhm. Mhm. Mit dem Hexenhaus auf dem
genau.
Hühnerfuß, das gedreht hat,
ja, richtig. Ja. Oh, das waren fiese Märchen, ne? So, im Nachhinein? Also Märchen sind ja schon, genau, manchmal...
Iwanuschka!
Nee, die sind auch echt brutal zum Teil, aber ich meine, wir haben sie auch vertragen. Aber ich meine, guck dir an, was uns so geworden ist.
Ein Zitat, das immer noch in unserer Familie rumgeistert ist, einschmecken. Da kommen die nämlich in so Butterkübeln, kommen die Hexen nämlich geflogen. Nicht wie bei uns auf Besen, sondern die sitzen in so, na, das sind Butterkübeln, ne, so Butterfässer. Und damit fliegen die halt zum Hexen-Event ein und dann steht unten ein Einweiser und sagt immer, ne, so, einschmecken.
Die Ostalgie-Runde. Ja, obwohl gar nicht so sehr Ostalgie, glaube ich, also, oder?
Naja, wenn man sich über russische Märchenfilme erzählt, mit denen man aufgewachsen ist.
Glaube ich schon.
Ostalgie. Ist zur Ostalgie nötig, dass man unbedingt das gesamte System lobt? Oder reicht es, dass man sich an irgendwas erinnert, um schon ostalgisch erinnert zu sein?
Erinnert.
Erinnern reicht schon.
Erinnern reicht.
Es sind unsere spezifischen Kindheitserlebnisse, die mit dem System vielleicht gar nichts zu tun haben.
Das sehe ich auch so.
Naja, aber sie wären ja nicht so, wie sie waren, wenn das System nicht gewesen wäre. Insofern haben sie natürlich mit dem System zu tun.
Aber du hättest auch Kindheitserinnerungen in einem anderen System gehabt.
Ja, aber nicht an Baba Yaga. Zum Beispiel Galadriel beweist es.
Nee, nicht an Baba Yaga, das ist richtig. Aber vielleicht an andere Dinge. Also hier, ne?
Ja, man muss
sogar halt, also Puppenkiste ist ja eine Geschichte, die ich erst nach der Wende kennengelernt habe.
Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch
immer musste. Ich anfangen konnte, aber es ist noch
ja,
was anderes.
Ich auch nicht. Man musste sich ja auch wirklich Dinge erarbeiten. Ne? Ja, also ja, ich hatte dann diese Fanta 4-Platte. Ich glaube, da singen die, glaube ich, Yps mit Gimmick einmal. Mhm. Ne? Mhm. Oder auf irgendeiner Hip-Hop-Platte kommt Yps das vor. Genau, und dann sich zu erarbeiten, was Yps mit Gimmick war. Mhm. Das gab es ja dann auch erstmal nicht mehr.
Das ist unsere Bildungslücke.
Mensch.
Ja, Bildungslücke, so würde ich das gar nicht sehen.
Die sind unterschiedliche Erfahrungen. Du kannst dich auch mit einem Portugiesen unterhalten, der hat noch ganz andere Kindheitserinnerungen.
Mhm.
Wir können ja nach Lissabon zum Coinfest fahren.
Da sucht jemand Ärger. Wobei das eine interessante Frage wäre, würden die Kölner dann den Lissabonern helfen?
Warum nicht? Natürlich, das sind alles nette Leute.
Aber ich glaube schon, dass das nicht so ein
Konkurrenzdenken
genau ist, sondern dass man eher eine schöne Veranstaltung haben will. Aber wir reden gerade über was, von dem
unsere Hörer noch gar nichts
wissen. Nee,
noch gar nichts.
Na, deswegen müssen wir das gleich nochmal anteasern. Also wir haben eine Live-Schalte mit dem Außenstudio Köln schon vor der Sendung aufgezeichnet.
Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
Genau, da hatten wir auch noch ganz andere Sachen an. Und in der Live-Schalte, die gleich im Anschluss jetzt hier
zu hören sein wird.
Zu hören sein wird, wie einfach, zu hören sein wird, werdet ihr über das Coinfest, European Geo Coinfest 2011, also hoffentlich European, ein bisschen aufgeklärt. Und da geht es nämlich um Köln. Und das hört ihr jetzt.
Genau, wir aber nutzen natürlich noch die Gelegenheit, um wenigstens uns zu verabschieden, oder?
Ich dachte, dass wir das danach machen.
Nö.
Gut, dann machen wir das jetzt.
Tschüss.
Tschüss. Danke, dass du hier warst.
Ja, gerne.
Jederzeit gerne wieder.
Schleimer, echt.
Tschüss.
Tschüss. Mann. Wir haben in unser Außenstudio nach Köln geschaltet und dort sitzt am schönen Rhein, der so mitten durch Köln fließt, zurzeit Long Tom Silver. Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo. Es hat natürlich einen Grund, warum Long Tom Silver bei uns in der Leitung ist. Und zwar hat er dieser Grund zu tun mit Geocoins. Und zwar nicht mit bisschen Geocoins, sondern so richtig Geocoins, nämlich dem Geocoin-Fest. Long Tom Silver, was ist das Geocoin-Fest?
Das Geocoin-Fest ist im Prinzip ein Coin-Maniac-Event, also wo sich überwiegend die Geocacher treffen, die sich eben mit dem zusätzlichen Hobby des Coinsammelns beschäftigen, des Geocoinsammelns. Und das erste Geocoin-Fest in den USA ist 2007 gewesen, damals in Südkalifornien. Und seitdem ist es jedes Jahr fester Bestandteil, neben den normalen Geocaching-Events eben halt auch ein spezielles Geocoin-Fest dort zu initiieren. 2008 war es Pennsylvania, 2009 ist es in Utah, Salt Lake City gewesen und jetzt in einer Woche am 19. findet es dann in Minneapolis in Minnesota statt.
Das klingt jetzt so, als wenn du auf diesen ganzen Coinfests immer gewesen bist.
Ja, das wäre sehr schön. Das war ich bisher noch nicht, weil es immer in eine Zeit fiel, die auch außerhalb unserer Schulferien liegt und von daher war es bisher unmöglich, daran teilzunehmen.
Wie läuft denn das eigentlich? Also kann man sich das aussuchen, wo diese Veranstaltung stattfindet oder wie sind da irgendwelche Regularien und wer entscheidet letztlich darüber?
Also Anfang des Jahres beziehungsweise im Juni gibt es immer einen Aufruf im US-Forum. Hauptinitiator ist der Geocacher-Name Avroair, Mark, der das mehr oder weniger, der auch zu den Designern von Geocoins gehört, der das einfach mal ins Leben gerufen hat und das hat so einen großen Anklang gegeben, dass er das bisher jedes Jahr neu zu aufgerufen hat und als das im Juni im Forum gepostet wurde und die ersten Amerikaner da mit ihren Vorschlägen mehr oder weniger, das läuft wie eine Bewerbung, ne? Also ich sage jetzt mal wie so eine Olympia-Bewerbung, so eine kleine, dass man eben halt seine Bewerbungsunterlagen dahin schickt und dann ist es mittlerweile ein Team in den USA von den Ausrichtern der letzten Feste, die dann mitentscheiden unter den Bewerbern, wo sie dann das nächstjährige Fest quasi hingeben.
Und jetzt Nachtigall, ich hör dir trapsen, hat es ja einen Grund, warum du hier am Telefon bist. Ihr habt nämlich eine Bewerbung abgegeben.
Richtig, genau. Als es im Juni quasi gepostet wurde im Forum, habe ich es mit Interesse erstmal gelesen und dann kam eben ein netter Geocacher aus Portugal und meinte dann, Mensch, lass uns doch mal das erste Geocoin-Fest in Portugal initiieren und ich hatte dann wirklich nichts Besseres zu tun, als dann zu schreiben, ich könnte mir das hier sehr gut in Deutschland, sprich in Köln, dem Herzen Europas vorstellen und die erste Resonanz auch einiger Amerikaner war äußerst positiv, sodass wir das Thema also weiterverfolgt haben und mittlerweile ein kleines Team sind, was gleichartige Interessen hat und so ist das Ganze entstanden.
Das heißt, in Amerika gibt es dieses Jahr kein Geocoin-Fest?
Das wissen wir nicht. Es wird erst nächsten Sonntag am 19. September, also übernächsten Sonntag am 19. September, wird quasi die Stadt bekannt gegeben für nächstes Jahr. Und jetzt warten wir alle darauf. Es gibt insgesamt 4 Bewerbungen für nächstes Jahr. Das ist aus Europa ist es eben Lissabon in Portugal, Köln aus Deutschland, klar. Und dazu sind noch gestoßen Portland in Oregon und Charlotte in South Carolina.
Welche Chancen rechnet ihr euch aus?
Puh, ich würde mal sagen 50-50. Also ich hoffe, dass die Amerikaner loslassen können von dem amerikanischen Fest. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Amerikaner sagen, Mensch, unter Umständen 2 Feste stattfinden zu lassen. Also, dass sie sagen, okay, wir machen eins in Europa und eins in den USA. Gut, da muss man sich halt ein bisschen kurz schließen, damit man von der Zeitplanung her es nicht so unglücklich legt. Weil es doch einige Amerikaner gibt, die auch durchaus Wurzeln in Europa haben und nicht abgeneigt sind, dies dann gleichzeitig als Trip zu nutzen.
Wie viele Leute kommen dafür gewöhnlich zu so einer Veranstaltung?
Also auf den letzten Festen waren im Schnitt so 500 bis 700.
Coin-Verrückte.
Richtig, genau.
Das wäre für mich jetzt so die Frage, wo ist denn jetzt der exakte Unterschied jetzt im Vergleich zu den normalen, in Anführungsstrichen, Geocaching-Events mit solchen Teilnehmerzahlen? Was macht den Unterschied, was macht dieses Geocoin-Fest dann aus?
Also das Geocaching-Event als solches ist ja wirklich als Event, wo man Gleichgesinnte mehr oder weniger untereinander hat. Und so hat man eben bei den ganzen Geocoins, die ja in den letzten 2-3 Jahren an Stückzahl massiv zugenommen haben, weil anscheinend hat man erkannt, dass es da auf dem Gebiet einen sehr großen Markt gibt. hat man natürlich dann eben auch solche Geocoin-Feste in den USA. Wir hatten ja in Deutschland, gibt es regelmäßig, glaube ich, eine Coin-Evention unten bei Karlsruhe. Los Muertos ist da einer derjenigen, der da auch stark engagiert ist. Aber das klassische Geocoin-Fest, gut, das ist dann gepaart über in der Regel 3 Tage, freitags bis sonntags, wo man dann mit Meet-and-Greet-Event einhergeht und am eigentlichen Festabend auch noch ein Geopoker ausspielt.
Jetzt muss ich ehrlich zugeben, ein ganz klein bisschen Herrschaftswissen. Ich durfte nämlich schon mal in eure Bewerbung reingucken. Die sieht super professionell aus. Erzähl mal ein bisschen, womit ihr punkten wollt.
Ja gut, wir wollen punkten mit Köln, ist ganz klar. Die Stadt schlechthin. Unser Rhein ist eben Traum. Dann die Umgebung ist wunderschön. Wir wollen punkten auch mit einer Event-Location, die wir mal mehr oder weniger reserviert haben, wo wir vorhaben, das Ganze dann stattfinden zu lassen. Das ist ein sehr, sehr klasse Gebäude, wo dann auch Konzerte durch das Jahr hin stattfinden. Ja, wir wollen einfach punkten, dass wir auch im Herzen Europas liegen, ne? Wo jeder da ist und uns erreichen kann. Ne? Wir liegen ja ziemlich zentral und es gibt genug Verrückte auch außerhalb deutscher Grenzen und die haben dann natürlich auch ihre Vorteile, nicht gar so weit zu reisen.
Was passiert denn jetzt, wenn es am 19. September heißt, the winner is Köln?
Jo, dann beginnt schon mal die Arbeit.
Aber sicherlich nicht für dich alleine. Also
Nein. Einer kann das gar nicht stemmen. Im Moment sind wir ein Team von 7 Leuten. Ich hoffe, dass da die ein oder anderen noch dazustoßen werden. Und ich stelle mir halt vor, dass wir irgendwo so um die, ja, bis zu 15 dann irgendwo uns absprechen, wo wir dann auch die einzelnen Themen dann abarbeiten können.
Gibt es eine Möglichkeit für die Leute, die das gerne in Köln sehen würden, die Entscheidung in irgendeiner Form zu beeinflussen?
Ja gut, es ist ja unter dem Forum gibt es eben halt die Rubrik Geocoin Fest 2011, wo hier und da schon eine Reihe an Posts gewesen sind und da kann man natürlich sich für Deutschland aussprechen.
Das ist das offizielle Groundspeak Forum.
Richtig, genau.
Hast du eine Lieblingscoin?
Ich habe eine Lieblingscoin, ja.
Naja, welche denn?
Natürlich. Ja, also ganz, ganz besonders am Herzen Neptun Compass und Anasazi Coins, aber auch alte Tranquility Coins. Das sind eben halt wirklich traumhaft schöne Coins.
Sind das diese großen? Diese, die schon gar nicht so wirklich mehr wie Coins aussehen, sondern eher wie Schmiedekunst?
Nee, kann man nicht sagen. Nee. Also nicht übermäßig groß. Also die haben ihre 45, 50 Millimeter und passen in das eine oder andere Album noch rein.
Das heißt, das ist deine Lieblingscoin von insgesamt wie vielen, die du besitzt?
Aktiviert sind es so um die 200 und unaktivierte, oh Gott, 3 Kisten, glaube ich.
Aua.
Über wie viel Kilo Metall reden wir denn eigentlich zu so einem Coinfest?
Ich habe es nicht gewogen.
Eieieiei.
Naja, und Deutschland hat, ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, wie das in Amerika wahrgenommen wird, die deutsche Coin-Szene, Macher und Sammler?
Also ich glaube schon, und das ist auch von seitens Groundspeak mal bestätigt worden, dass Deutschland der zweitgrößte Geocoin-Markt ist, nach USA und vor Holland.
Wow. Wir haben Holland geschlagen.
Jawohl.
Passiert ja auch nicht so häufig.
Aber im Prinzip ja analog den Geocaches, ne? Dass man sagt, die Szene ist zu groß und das passt sich dann da einfach an.
Ja.
Ja. Nicht schlecht. Was passiert, wenn es am 19. September nicht Köln ist?
Och, ich denke mal, dann werden wir mal in Überlegungen gehen.
Das heißt, vielleicht eine Alternative?
Ich möchte nicht unbedingt von einer Alternative sprechen, weil ich möchte kein Konkurrenzfest hier machen. Unter Umständen werden wir dann nochmal in uns gehen und uns vielleicht fürs nächste Jahr überlegen.
Also es ist ja durchaus denkbar, auch in Deutschland sowas wie ein Coinfest zu etablieren, oder? Man muss die, klar, man darf die Marke wahrscheinlich ja nicht nutzen, aber Coin-Verrückte gibt es genug. Und wenn ihr schon mal mit eurer schönen Stadt punktet, könnt ihr es ja auch innerhalb Deutschlands tun, oder?
Das könnten wir, natürlich. Aber gut, die Gedanken habe ich noch etwas weiter weggeschoben. Da möchte ich momentan noch nicht dran denken. In der Erwartung, dass wir vielleicht doch am 19. den Erfolg vermelden können.
Weißt du, zu welcher Uhrzeit es entschieden wird? Wissen die das da? Haben die das festgelegt?
Nee, da ist noch nicht drüber gesprochen worden. Also ich nehme an, dass irgendwo im Laufe des Sonntags dann die Entscheidung fällt. Und ja, ich denke mal, dass ich dann Sonntagabend, wenn ich dann wieder vor Ort bin, mal reinschaue. Vielleicht habe ich dann schon die Entscheidung.
Also wir jedenfalls drücken alle Daumen.
Das wäre schön, ja.
Das wäre ja echt eine schicke Geschichte. Mehr als Daumen drücken können wir ja offenbar nicht.
Na, wir können nochmal die Links zu dem Forum mit in den Beitrag nehmen.
Richtig,
wo man genau nochmal sagen kann, ja Köln. Und ja, ansonsten drücken wir die Daumen und harren der Dinge, die da am 19. passieren werden.
Wo werden wir es denn als erstes erfahren?
Bitte?
Wo werden wir es denn als erstes erfahren?
Als erstes werden wir es auf jeden Fall aus dem Forum erfahren.
Da schreiben die das auch rein?
Ja.
Okay. Also einfach Reload drücken.
Richtig, genau. Immer die F5-Taste.
Dann sagen wir hier als Dosenfischer vielen, vielen Dank in unser Außenstudio nach Köln und schalten hier die Geräte ab, nicht ohne die Daumen zu drücken bis zum 19., dass das alles so wird, wie ihr euch das wünscht.
Viel Wunderbar. Erfolg. Ganz, ganz lieben Dank und viele Grüße nach Schwerin.
Ja, alles Gute.
Danke, tschüss. Tschüss.